Ich finde auch ganz wichtig, zu dem Spaß und der Freude an der Arbeit kommt auch ein gutes Team zu haben, ein gutes Team aufzubauen. Das höre ich auch immer wieder von erfolgreichen Frauen, die häufiger als Männer sagen, das war nicht nur ich, sondern das war mein Team und ich bin stolz auf mein Team. Mein Team unterstützt mich. Mein Team unterstützt mich übrigens auch durch widrige Umstände. Wir halten zusammen, wir verteilen die Arbeit gut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nicht allein zu sein.
Gut, Ina. Erstens einmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Erstens einmal für das Interview, für das Buch. Ich habe das mehrmals gelesen, also es versucht, irgendwie sehr liebevoller anzupassen. Und danke nochmal für deine Freigabe auch. Wir haben das immer so gemacht, dass sich die Teilnehmer selbst kurz vorstellen und ein bisschen erzählen, wer sie sind. Herzlich willkommen, Ina Wagner.
Na, da muss ich ein bisschen nachdenken, wie ich mich vorstellen soll. Ja, ich kann aber beginnen. Ja, ich bin Ina Wagner und war für viele, viele, viele Jahre Professorin an der TU Wien im Fachbereich Informatik und habe mich dort hauptsächlich beschäftigt mit Computer Supported Cooperative Work, also kooperatives Arbeiten mit Unterstützung von Computern und mit partizipativem Design, das heißt, wenn man neue Systeme und Applikationen entwickelt, dies zu tun in ganz enger Kooperation mit den späteren möglichen Usern solcher Systeme. Und da gibt es alle möglichen Techniken. Und ich habe mich außerdem in den letzten 20, 25 Jahren sehr stark mit ethischen Fragen des Einsatzes von Computern, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch Teil der Bioethikkommission, auch im medizinischen Bereich, Pflegebereich beschäftigt. Und mit Genderfragen beschäftige ich mich, glaube ich, seit ich begonnen hatte, Physik zu studieren.
Liebe Ina, ich war vor dem ersten Interview natürlich ausgesprochen nervös. Ich habe sehr viel gelesen über dich, ich habe recherchiert und habe mir gedacht, wow, das ist eine wahnsinnig tolle, beeindruckende Frau, was du alles gemacht hast. Jetzt sind die Hörer, die uns hoffentlich bei dem Podcast jetzt aufmerksam lauschen, ja, natürlich sehr daran interessiert und an meine Kolleginnen, denen ich erzählt habe, dass ich mit dir gesprochen habe. Wie kommt man denn überhaupt dazu, in diese Studienrichtung einzusteigen? Es ist ja doch so, dass das ja nicht unbedingt so eine Studienrichtung war, also zu deiner Zeit, da wo du angefangen hast zu studieren, wo so viele Frauen in diese Richtung gegangen sind.
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe ursprünglich Physik studiert, auch ein Doktorat aus Physik gemacht im Bereich Kernphysik. Und ich glaube, ich habe mein Studium aus Bewunderung und Liebe für meinen Vater mir ausgesucht. Und das ist ja ein häufiger Hintergrund von Frauen, die in Naturwissenschaft und Technik gehen. Und mein Vater war natürlich ungeheuer stolz auf mich. Und er war, glaube ich, als ich dann mit dem Physikstudium fertig war und wusste, ich wollte nicht in der Physik weiterarbeiten und da mich langsam bewegt habe in die Informatik oder dem Bereich in der Informatik, in dem ich schließlich gelandet bin. Er war ein bisschen enttäuscht. Er hat gesagt, ich bringe dich im Kernforschungszentrum Jülich unter oder so etwas in Deutschland. Und das wollte ich nicht. Und leider hat er nicht mehr mitbekommen, dass ich Professorin an der TU Wien geworden bin, weil er hat Maschinenbau, in der Nazizeit übrigens, Maschinenbau an der TU Wien studiert.
Das heißt, das Interesse ist sehr früh bei dir geweckt worden.
Ja, ja.
Sag mal, für Technologie und so. Also ich glaube, man muss ja da überhaupt hinkommen und die Idee überhaupt haben. Wie viele Frauen haben denn da zu der Zeit überhaupt, sag mal, diese Studienrichtung besetzt?
Naja, ich habe zuerst in München Physik begonnen und bin danach relativ rasch nach Wien gegangen. Mein Vater stammt aus Wien. Und es haben sehr viele junge Frauen Lehramt Physik und Mathematik gemacht. Aber das Doktoratstudium, damals konnte man nur mit dem Doktorat abschließen, was zum Teil ja auch sehr riskant war, ja, Es hat keine Zwischenabschlüsse gegeben in der alten naturwissenschaftlichen, nein, das war die philosophische Fakultät an der Uni Wien. Und also junge Frauen, die diesen Weg gegangen sind, gab es ganz wenige. 2, 3 waren wir in der ungefähr der gleichen 2, 3. Altersgruppe.
Ja. Ja, ich habe gestern mit einer Geologin ein Interview geführt und die hat in Leoben studiert, Geologie. Und von 80, zumindest die angefangen haben, waren 2 Damen dabei. Ja. Und 78 Herren, also insofern. Aber beide haben abgeschlossen, also insofern ein guter Schnitt, ja, 100% Erfolgschance.
Ich glaube, die haben auch alle abgeschlossen. Also wenn man sich, ja. Und gut abgeschlossen.
Ja, na schau, das ist, ja, genau. Den Weg, den du beschritten hast, ich habe so ein bisschen im Kopf noch, wie du auch gesagt hast, für mich bist du so wie eine Pionierin und Vorkämpferin, also ein echtes Idol. Wie du diesen Weg gegangen bist und, sag ich mal, das Studium abgeschlossen hast, dann in diese Richtung, sag ich mal, diese Kernpunkte, wenn du jetzt zurückdenkst und du hast ja selber Kinder, Enkelkinder, was gibst du denen auf den Weg mit von ihrer Ausbildung her? Sag ich mal, mach das, was dir Spaß macht oder schau dir ein bisschen an, in welche Richtung, also, sag ich mal, versuchst du sie zu motivieren, in eine Richtung zu gehen, was diesen Weg betrifft?
Ich glaube oder ich hoffe, meinen Enkelkindern zeigen zu können, dass es wichtig ist, das zu tun, was einem wirklich Spaß macht, was einem wirklich begeistert. Und sich davon nicht ablenken zu lassen, falls das geht. Ja? Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, bei dem zu bleiben, was wirklich Freude macht und dabei aber gleichzeitig offen zu sein, weil es stellen sich natürlich dann im Verlauf des Lebens immer wieder neue interessante Themen und andere Herausforderungen. Aber im Wesentlichen seinen Weg zu gehen, ihren Weg zu gehen und auch darum zu kämpfen, sich nicht beirren zu lassen.
Also was dir Freude macht und was dir Spaß macht, gehe den Weg, egal. Ja, was rundherum, ja, rechts oder links passiert sozusagen. Ja. Ich glaube, so Freude und Spaß ist eines der meist unterschätzten Erfolgsfaktoren so generell. Gell? Ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, wenn man sich, ja, da weiterentwickelt.
Ich finde auch ganz wichtig, zu dem Spaß und der Freude an der Arbeit kommt auch ein gutes Team zu haben, ein gutes Team aufzubauen. Das höre ich auch immer wieder von erfolgreichen Frauen, die häufiger als Männer sagen, das war nicht nur ich, sondern das war mein Team und ich bin stolz auf mein Team. Mein Team unterstützt mich. Mein Team unterstützt mich übrigens auch durch widrige Umstände. Wir halten zusammen, wir verteilen die Arbeit gut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, nicht allein zu sein.
Aber das ist ein gutes Schlagwort vielleicht. Das bringt mir jetzt auf die Richtung, nicht allein zu sein. Wenn ich mir anschaue, du auf der Uni, da warst du schon sehr allein auch, oder?
Ja, ja, da war ich ziemlich allein. Das war auch hart, ja. Ja, das hat sich mit der Zeit geändert natürlich, ja. Und ich habe mich nicht nur mit Frauen umgeben, aber bei mir am Institut waren viele Frauen. Und wenn Männer, emanzipierte Männer, muss ich dazu sagen.
Emanzipierte Männer, genau, gibt es ja Gott sei Dank sehr viele, ja. Immer mehr, immer mehr. Du schreibst gerade ein Buch für Gender and Technology at Work.
Ja, das, ja, schreibe ich auch nicht alleine.
Auch nicht alleine?
Ja.
Ja, auch mit dem Wir, nicht ich, sondern das Wir. Das können wir als guten Intro auch sozusagen, das Ich und Wir. Mit was beschäftigst du dich da, mit diesem, welchen Impact oder was schaust du dir da an oder ihr?
Ja, in dem Buch geht es darum, das richtet sich sicher vorzugsweise an unsere jungen Kolleginnen, junge Frauen im Bereich der Computerei, vor allen Dingen im Bereich der Forschung. Und es geht darum, können wir, wenn wir uns mit Gender-Theorien, mit Feminismus und Auseinandersetzungen und können wir, wenn wir mehr lernen über Frauenarbeit in den verschiedensten Bereichen in unserer Gesellschaft, vom Krankenhaus bis zur Maschinenfabrik, natürlich auch dem Büro, können wir dann bessere Systeme gestalten? Hilft uns das, bessere Systeme gestalten in dem Sinne, dass die Menschen, die mit diesen Systemen dann arbeiten, mehr Freude haben, weniger Umwegigkeit in Kauf nehmen müssen, sich weniger ärgern müssen, ihre Arbeit einfach besser machen können.
Dieses Thema Gender and Technology at Work, warum machst du das oder wie bist du drauf gekommen? Oder ihr? Ja,
ja, das ist, ich habe so viele Materialien im Lauf meines Berufslebens gesammelt über verschiedenste Projekte, über Frauenarbeit und habe mich so kontinuierlich mit Gender-Themen beschäftigt. Ich wollte immer schon ein Buch darüber schreiben. Und zuerst dachte ich, ich schreibe das über meine eigenen Arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, das ist langweilig und das wird auch nie, kann nie so gut werden als ein Buch, das ich gemeinsam mit anderen schreibe. Und davon bin ich einfach überzeugt. Deswegen arbeite ich auch gern mit anderen gemeinsam. Ja.
Ja, da bin ich schon gespannt. Und weißt schon ungefähr, wann das Erscheinungsdatum ist? Hast du schon eine Idee?
Wir haben einen Vertrag mit Cambridge University Press und wir sollten das Manuskript nächsten Sommer abgeben.
Ah, okay, ja. Gut. Ja. Also, ja,
jetzt wird schon ein
sozusagen, ja, ja.
Viel zu schreiben und viel zu überarbeiten, viele Durchgänge, bis so ein Buch steht.
Ja, ich stehe ja ganz am Anfang dazu, muss ich sagen. Ja, ich habe viel gelernt jetzt in letzter Zeit, das muss ich schon sagen. Ina, ich habe natürlich nach unserem ersten Gespräch mit Freundinnen von mir geredet und so ein bisschen erzählt, mit wem ich Interviews gemacht habe. Und natürlich, was die alle interessiert hat, war, wie cool ist denn das? Ja, einer der ersten Frauen auf der TU in dieser Rolle. Und jede hat mich dann gefragt, hat die eine Familie? Wie hat die das gemacht dann? Habe ich gesagt, ja, die hat Familie, die hat Kinder, ja. Vielleicht, Ina, wie hast du das alles gemanagt? Wie schafft man das? Ich meine, ich habe das letzte Mal, ich muss dazu sagen, ich will mich nicht auf diese Frage reduzieren, aber es ist doch ein wichtiger Punkt, weil wenn mich jetzt momentan jemand fragt, wie machst du das mit Familie und Karriere, dann denke ich mir, dann fragen Sie meinen Kollegen, der sitzt neben mir, der hat 3 Kinder, ja. Also warum wäre ich gefragt, ja? Also insofern will ich das jetzt nicht in eine bestimmte Schublade stecken. Auf der anderen Seite schon von der Zeit her. Es hat da einen gewissen Zeitfaktor, finde ich, ja?
Ja. Ich habe...
Hat dir das in deiner Karriere gehemmt oder so in deinem Alltag, ja?
Naja, ich habe Hilfe gehabt, vor allen Dingen von meiner Schwiegermutter, ja? Auch von meinem damaligen Mann. Aber den Hauptteil der Kinder... Das Seins mit den Kindern habe natürlich ich getragen. Und ich sehe jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn und seinen Freunden, dass sich das ziemlich geändert hat. Das sind wirklich begeisterte junge Väter, die wahnsinnig viel mit und für ihre Kinder machen. Und zwar nicht nur die spaßigen Sachen, sondern auch, also nicht nur Rodeln gehen und Fußball gehen und so, sondern auch einfach das Tägliche sich um die Kinder kümmern. Und ich habe in dieser Zeit, sicherlich war ich wissenschaftlich weniger produktiv. Ja, das ist so.
Ja, ja, ist so.
Das
genau.
Geht,
ja,
glaube ich, genau. Auch gar nicht anders. Man kann nicht sozusagen alles hundertprozentig machen. Und es ist, ich habe es wunderbar gefunden, sozusagen diesen Bereich Familie, Kinder zu haben, in den ich auch eintauche und wo ich dann auch gar nicht an die Arbeit denke. Das fand ich auch ziemlich bereichernd, nicht so von der Arbeit aufgefressen zu werden. Ich glaube, das ist das wirklich Positive daran, ja, dass man einfach weggeht aus dem Büro oder den Computer schließt und dann ist man in einer anderen Welt. Und es ist aber anstrengend und Zeit für mich selbst habe ich, wirklich Zeit für mich selbst, also mit Freundinnen auszugehen und Dinge ohne Anhang, ohne Familienanhang zu machen. Da ist eigentlich fast nichts übrig geblieben. Ja. Und vermutlich, wenn man sehr, sehr jung ist und sich und das Gefühl hat, man hat noch nicht genug vom Leben mitbekommen, ja, ist noch nicht genug ausgegangen, hat sich noch nicht genug amüsiert, ist das wahrscheinlich noch ein größerer Verzicht.
Ja, ich habe mal gelernt oder als Tipp bekommen, man muss schauen, dass man immer im Balance bleibt. Ja, so ein Drittel für sich selbst, ein Drittel Familie und ein Drittel Beruf. Da habe ich mir gedacht, boah, da habe ich ganz lange in meinem Leben nicht im Balance gelebt, ja, weil dieses Drittel für einen selbst, Das ist das, was man mal am schnellsten zurückschraubt, gell?
Ja, also ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft, so wie wir arbeiten müssen, um bei der Stange bleiben zu können, ist das fast unmöglich, ja.
Hat sich das für dich spürbar verändert in den letzten 30, 40 Jahren? Dieses, was man einsetzen muss, um Karriere zu machen?
Nein, leider nicht, nein. Und ich glaube, viele erfolgreiche Frauen, also die Uni ist ja noch relativ leicht, weil da gibt es ja viel zeitliche Flexibilität. Ja? Und wenn man in einem guten Team ist und dann kann man auch viel zu Hause arbeiten. Also ich glaube, viele junge Leute machen, wenn die Kinder klein sind, Homeoffice. Aber das geht natürlich nicht in allen Karrierezusammenhängen. Ja? Und also zum Beispiel mein Sohn und meine Schwiegertochter, die sind in den USA, die sind seit 2 Jahren im Homeoffice, gehen langsam zurück und sagen, es war eine wunderbare Zeit. Ja? Weil man ist einfach zu Hause. Aber das hängt natürlich auch sehr vom Beruf ab, ja. Und ob man zu Hause dann auch die Ruhe findet, die Ungestörtheit findet, die beruflicher Einsatz ermöglicht, ja. Also insofern, ich glaube, wenn es möglich wäre, in vielen Arbeitsbereichen diese Mischform von Präsenz am Arbeitsplatz, Homeoffice, gute Unterstützung bei der Kinderbetreuung, dann würde vielleicht dieses letzte Drittel, das man gar gerne für sich selbst hätte, ja, es wird vielleicht nicht ein Drittel, aber ein bisschen mehr Zeit.
Genau, ein bisschen mehr Zeit. Na, ist es so, ja. Na, da schauen wir, dass wir irgendwie alle unterstützen. Also zumindest wir versuchen es. Wir als Unternehmen versuchen hier ganz stark irgendwie diese Plattform anzubieten, um diese Flexibilität in der Arbeitswelt. Ja.
Ja.
Wir können es ja von unserer Ausrichtung her, aber es geht eben nicht leider in allen Berufen. Aber ich glaube, es ist so, durch die Pandemie, das hat schon einen irgendeinen Booster auch gemacht von der Akzeptanz, was Homeoffice betrifft.
Ja, ja,
ja, wo ja. Viele oft davor ein bisschen die Nase gekrümpft haben, der macht Homeoffice, ja, so wie ein versteckter Urlaubstag, ja, haben viele Unternehmen sich sicher. Und das ist jetzt so. Das ist weg, würde ich jetzt einmal sagen. Und das ist jetzt schon ganz normal. Ich bin im Homeoffice und jeder, der im Homeoffice arbeitet, weiß, man muss ja sehr diszipliniert sein im Homeoffice.
Ja,
man aufhört da, gell?
Ja, aber das Homeoffice ist natürlich auch gefährlich, wenn zum Beispiel das Unternehmen nicht akzeptiert, dass man nicht zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Ja, ja. Also sozusagen diese Trennlinie Beruf, privates Leben zerfranst sehr, ja. Und ich glaube, es braucht auch entsprechende Regelungen, ja. Die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, schützt vor übermäßigen Zugriffen auf ihre Zeit.
Mhm. Ja, das gebe ich da völlig recht, weil es gar nicht so leicht oft abzudrehen, ja. Weil
ja.
Man ist ja dann eh und man sitzt ja dann und dann
man sitzt,
muss man
gut, aber vielleicht erwarten der Chef oder die Chefin auch, dass man jederzeit zur Verfügung steht für dringende Fragen. Mhm. Ja. Das ist nicht leicht.
Ja, da müssen wir noch. Ja, das ist auf alle Fälle eine Umstellung. Von den Berufsgruppen her finde ich ja, dass auch viele, viele Frauen da sicher sehr stark in der Beobachtung sind. Was braucht es? Wie kann man das angehen? Und darum ist es ja leider immer noch so, dass in diesen MINT-Fächern oder in den MINT-Studien immer noch relativ wenig Frauen das in die Hand nehmen oder diese Richtung gehen. Ich habe die da schon einmal gefragt und ich glaube, wir haben keine Antwort. Gell? Ich glaube, es gibt keine Antworten, warum wir eigentlich wissen, warum das so ist.
Nein.
Oder weil bis zur Pubertät, da wäre die richtig gut sein in Mathe und dann trotzdem abbiegen und sagen, das ist doch nichts für mich.
Ja, aber vielleicht, weil eben dieser Bezug zur Realität nicht hergestellt wird. Und die Realität kann ja zum Beispiel auch ein Maschinenbauunternehmen sein, in dem man sozusagen in der Industry 4.0 Anwendungen entwickeln will, ja. Es muss ja nicht, das können ja ganz, ganz viele Orte sein. Und das müssen ja auch nicht die traditionell irgendwie von Frauen emotional besetzten Orte sein. Das finde ich übrigens auch wichtig, ja.
Willst du es ein bisschen ausführen, Ina?
Ja. Ich sehe das auch bei den verschiedensten Forschungsprojekten von meinen Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es ja auch immer wieder PhD-Studenten, die sich direkt in Forschungsprojekte hineinbringen, auch durch Forschungsprojekte finanziert werden. Und zum Beispiel habe ich, das ist jetzt konstruiert, aber vielleicht ist es für junge Frauen vielleicht auch ein wichtiger Schritt zu sagen, ich interessiere mich jetzt nicht ausschließlich für Einsatz von Computern in der Pflege von alten Menschen, sondern mich reizt wirklich in eine Maschinenfabrik zu gehen und dort zu schauen, wie ich dort Augmented Reality Applikationen anwenden kann. Weil auch in einer Maschinenfabrik stehen nicht nur Maschinen, sondern es sind Menschen, die arbeiten, mit denen, die man beobachten kann, mit denen man reden kann, wo man verstehen muss, was tun die genau. Ja? Und dann überlegen muss, gibt es da technische Möglichkeiten, deren Arbeit zu unterstützen? Also wenn man nur rausgeht und sich überlegt, es gibt, ich meine, die Welt ist so vielfältig, ja? Oder in einem Entwicklungshilfe-Kontext, ja?
Vielleicht von den, wenn du so, was ist, wenn jetzt ein 18-Jährige zu dir kommt, und ich weiß, du machst ja viel Mentorship, ja? Also du begleitest auch junge Damen. Ich bin heute am Abend übrigens auf der TU, wo ein Menti von mir den Preis bekommt, den Frauenpreis an der TU.
Ah.
Freue mich schon. Ja, bin ich heute am Abend dort, ja.
Schön.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin so richtig irre stolz auf Sie. Ja. Und ich finde das echt ganz phänomenal. Wir haben über Bücher das letzte Mal auch gesprochen. Ja. Und mit dir über Bücher zu sprechen, ja, ich habe mir gedacht, oh. Aber es gibt eine Lektüre, die du empfiehlst. Das ist A Feeling for Organism von der Evelyn Fox Keller.
Über die Barbara McClintock, ja.
Genau. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, weil ich habe es mir schon besorgt, aber noch nicht gelesen, aber vielleicht so ein bisschen einen Input geben für unsere Hörer. Vielleicht kann das auch spannend für sie sein, so ein bisschen zum Nachdenken und zum Reinschmökern.
Ja, es ist lange Zeit her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Ich habe es mir jetzt wieder ein bisschen angeschaut. Ich habe es eigentlich unter dem Gesichtspunkt empfohlen, dass ich es gut finde, auch Frauen vorzustellen und Frauen wahrzunehmen, die marginalisiert waren in ihrer Disziplin. Ja? Und die Evelyn Fox Keller hat ja dann, nicht die Evelyn Fox Keller, das ist eine Physikerin,
die Barbara,
viel über Feminismus und Naturwissenschaften publiziert hat. Die Barbara McClintock hat ja dann den Nobelpreis bekommen. Aber sie ist sehr lange einfach von der Kollegenschaft links liegen gelassen worden. Sie haben sie ein bisschen seltsam gefunden und auch ihren methodischen Ansatz. Und soweit ich mich erinnere, ist Feeling for the Organism ist ein Zitat von ihr. Sie hat über Mais, sie hat Genforschung gemacht über Mais.
Genau.
Und Mais, wie sie sagte, wie viel sie davon gelernt hat, dass sie in täglichem Kontakt, physischem Kontakt mit ihren Maispflanzen war. Ja? Und das mag ja ein bisschen schräg klingen. Ja. Aber das ist sehr schön beschrieben. Ja? Und dieses sozusagen marginalisierte, nicht beachtete und wie lange es gedauert hat, bis ihre außerordentlichen Leistungen dann wirklich auch anerkannt belohnt wurden. Und
ja, ich glaube nach 30 Jahren, also es hat,
wie ungeirrt sie war. Also, die ist wirklich ihren Ausdauer. Weg gegangen, ja. Ist eine tolle Frau, wirklich spannend. Und ich finde, es ist gut, sich mit solchen Frauen, also nicht diesen typischen Erfolgsfrauen, die gibt es ja auch, Gott sei Dank. Nicht alle haben es so schwierig, aber auch mit diesen Umwegen auseinanderzusetzen, weil ich finde, das macht auch Mut. Und es macht auch Mut darauf, dass wenn man selber das Gefühl hat, man muss solche Umwege gehen, damit man erreicht, was man glaubt, wichtig ist und wo man was herausfinden kann, dass man das auch macht. Ja, das war meine Empfehlung.
Ja, Mut. Ja, genau, das war deine Empfehlung. Ja. Ina, vielleicht nur zum Schluss, was ich gerne noch so ein bisschen von dir, deine Tipps, deine Tricks, ja, für junge Menschen. Wenn du sagst, ich habe versucht, am Ende des Buches so 10 Punkte zusammenzufassen, und ich sage, okay, das, was ich so gelernt habe, ja, bei jedem Interview, was sind so die Empfehlungen, also vielleicht Tricks, Tipps ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber diese Empfehlungen, ja, dieser Mut, den jeder mitgebracht hat, also auch von allen Interviews, ja, von allen 18 Interviews, jede von denen ist wirklich mutig, ja, traut sich auch einen anderen Weg zu gehen, ja, oder auch die Chancen auch wirklich zu nützen und zuzugreifen, ja, in dem Moment und sagen, ja, ich mache das jetzt, ich traue mir auch, ja. Alle arbeiten sehr hart und das war das Interessante an allen Gesprächen, dass niemand hat über Work-Life-Time-Balance gesprochen. Also ich habe es nie ganz explizit angesprochen oder Fragen gestellt dazu, aber es ist ja niemand mit dem Thema irgendwie gekommen, ja. War das bei dir, also setzt du die oder hast du die mit dem Thema auseinandergesetzt?
Ja, klar. Work-Life-Time Balance? Ja, klar. Ja, mit mir selber natürlich, mit meinem eigenen Weg, aber auch den von jungen Mitarbeiterinnen. Wie lösen sie das? Wie kann man das unterstützen? Also in diesem Projekt über erfolgreiche TU-Absolventinnen, an dem ich gearbeitet habe, da viele dieser sehr erfolgreichen Frauen, die meisten von ihnen in großen Wirtschaftsbetrieben in Österreich, haben stark sich bezogen auf die Familie, also eine Familie im Hintergrund, die sie unterstützt. Ein Mann, der vielleicht nicht seine eigene Karriere in den Vordergrund stellt, sondern auch Freude dran hat, vielleicht in der Beziehung diejenige Person zu sein, die sich mehr um die Kinder kümmert, ja? Weil die Mutter das halt nicht, die Mama das nicht immer kann. Also ich glaube schon, meines Erachtens, ohne unterstützendes Umfeld, wenn man Familie und Kinder hat, und ich finde, das soll man sich schon gönnen, ohne unterstützendes Umfeld ist das wirklich sehr schwierig, ja? Also,
ja, eine Lady hat zu mir im Interview gesagt, hat sich gesagt, der erste Schritt, wenn du Karriere machen willst, such dir den richtigen Mann.
Ja, das kann man schon dazu, jetzt soll man sich sowieso, aber dann schon überhaupt. Ja. Ja.
Aber der Tipp, ja, der sozusagen, Tipp. Es ist ganz wichtig. Ja.
Darf ich was sagen, was mir, ich habe mir diese Liste durchgeschaut, ja?
Ja.
Und ich habe ja noch schon am Anfang betont, dass ich glaube, bau dir ein gutes Team auf, das fehlt mir noch. Und nicht nur sei neugierig und bleibe begeistert, sondern versuch deinen Weg zu gehen. Ja, lass dich nicht abbringen davon. Ja, und mit einer Empfehlung habe ich ein Problem. Das ist, sei empathisch. Ja, das finde ich nicht nur, dass es einem stereotypen Frauenbild entspricht. Die Frauen haben eben dieses Talent zur Empathie, die können sich einfühlen, sie sind empathisch, was natürlich ein Blödsinn ist, ja, weil man ist nicht per Frau sein empathisch. Ich glaube nur, dass dieses sei empathisch in professionellen Beziehungen in IT-Betrieben sehr problematisch ist und eigentlich fehl am Platz ist. Ich glaube, nicht im Sozial- und Pflegebereich, im Umgang mit Patienten, mit Klienten, die Betreuung und Hilfe brauchen. Das ist ja was ganz anderes. Darüber reden wir nicht. Aber ich würde eher sagen, nicht empathisch sein. Ich will mich gar nicht in jemanden anderen da, mit dem ich Argumente habe, eine Auseinandersetzung habe und zusammenarbeite. Und es funktioniert nicht alles, dann empathisch sein zu müssen. Aber ich muss vielleicht offen sein und ich muss verstehen, ich muss versuchen, Argumente zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das klar ist, dieser Unterschied.
Oh ja. Ich verstehe schon den Unterschied, ja. Na, das mit dem Team, das kann ich nur unterstreichen, weil ich glaube, dass das mit dem Team schon wirklich der ganz, ganz große Unterschied ist von diesem Ich zum Wir.
Ja.
Ina, gibt es von deiner Seite her noch was, was du unseren jungen Hörern vielleicht mitgeben möchtest noch? Auf ihren Weg.
Das ist jetzt schwierig. Wir haben über so viele Dinge gesprochen.
Ich weiß. Aber so vielleicht.
Vielleicht muss man sagen,
wenn du sagst, das fehlt
ein
mir
bisschen,
nur, oder?
Ein bisschen Glück braucht man auch. Ja, ein bisschen Glück braucht man schon auch. Ja, und junge Menschen, die Zurückweisungen erfahren, das kann schon sehr hart zu verarbeiten sein. Und da wird man mutlos. Und das ist nicht gut. Ja, weil wenn man mutlos ist, hat man nicht mehr die Energie, wieder Schritte nach vorne zu setzen. Und man kann halt nicht immer Glück haben. Und ich glaube, in solchen Situationen ist es wichtig, eben sich mit seinem Umfeld wieder eine positive Ausgangsbasis zu schaffen. Ja? Das sich nicht entmutigen lassen, ist leichter gesagt als getan.
Das ist schön, wenn man ein Netzwerk hat und wenn man nicht alleine ist.
Wenn man nicht alleine
ist. Das stärkt dann
natürlich sehr. Und dann, ich sehe das auch immer wieder, so wenn man wissenschaftlich arbeitet und publiziert, kriegt man ja auch viele Zurückweisungen. Das heißt, Papers, die man geschrieben hat, werden nicht angenommen. Die Reviewer zerreißen die. Und im ersten Augenblick ist die Kränkung enorm, ja, ganz enorm. Und wenn man sich ein bisschen beruhigt hat und das dann durchliest, dann sieht man, dass es vielleicht auch interessante Punkte gibt, ja, die einem helfen können, weiterzukommen. Also es gibt unterschiedliche Wege, mit Misserfolg und Zurückweisung umzugehen, ja. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass man das trainiert, weil ganz ohne Misserfolg und Zurückweisung kommt man nicht durchs Leben, fürchte ich. Ja.
Das ist ein gutes Misserfolg trainieren, damit man besser damit umgehen kann,
besser
einfach,
umgehen
oder?
Besser umgehen kann, daraus lernt, ja. Nicht, dass man gerecht, das heißt nicht, dass jeder Misserfolg gerecht ist, ja. Es kann furchtbar ungerecht sein, ja. Ganz schrecklich ungerecht sein, aber trotzdem, ja, irgendwie was daraus lernen, sich nicht unterkriegen lassen, tief Luft holen, sich Positives von seinem Umfeld holen und wieder durchstarten.
Und wieder durchstarten. Liebe Ine, danke vielmals für deine Zeit und dass du dich auf das Thema auch so einlässt und dass du uns so supportest in dem Thema. Ich habe sehr genossen, wieder mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass wir stark in Verbindung bleiben.
Ich hoffe auch.
Ich möchte dich auch gleich für Ende April einladen. Ich hoffe, du hast schon die Einladung bekommen.
Ich habe es auch in meinem Kalender.
Freue ich mich sehr. Super, dich live auch zu sehen.
Mich hat es auch sehr gefreut, ja. Das sind ganz spannende Themen. Wir bleiben dabei.
Danke, liebe Ina. Ja, auf alle Fälle. Wir lassen nicht locker, gell?
Genau.
Ja. Wir kämpfen weiter. Ja,
okay.
Das ist gut. Danke, Ina.
Danke auch.